Liebe Trixi, liebe Familie Platzer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegenschaft, herzlichen Dank für die Einladung hier heute her, um Werner Platzer noch einmal in seinem Opus zu gedenken. Machen Sie mit mir eine Zeitreise in die Vergangenheit. Drehen wir einfach einmal die Uhr einige Zeiten zurück. Erinnern wir uns an diese Impressionen. Das Institut für Anatomie und Histologie in der Innsbrucker Szene mit der Leopold-Franzens-Universität, der Werner Platzer ja über die medizinische Fakultät als Ordinarius dem Institut vorstand. Und unter dem Motto Mors Auxilium Vitae, der Tod möge den Lebenden helfen, über unserem Portal. Und Platzer immer dieses Institut auch als ein Haus der Stille, aber auch als ein Haus der Nächstenliebe bezeichnet hat. Allein die Stille, unterbrochen vom Studententrubel, aber auch in der Dankbarkeit gegenüber den vielen Körperspendern und Spenderinnen, die ihren Körper über den Tod hinaus der Anatomie zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir die Zeit zurückdrehen, dann möchte ich Sie als erstes einmal in das Jahr 1971 zurückdrehen. Als weiterer Redner heute, auch anwesend, Rektor unserer Universität in Innsbruck, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Fleischhack. Und ich als Konsemester im Wintersemester 71-72 nun die Anatomie stürmten, könnte man sagen. Es war immer der 1. Oktober, an dem die Studierenden von der Aula über eine Schleuse in den ersten Stock eingelassen wurden und im damaligen Saal West dann Platzer persönlich die Maturazeugnisse und die Dokumente, Geburtsurkunden, alles überprüft. Es war also die Instanz sogar mehr als beim Rektor, die Immatrikulation und die Inskription am Institut für Anatomie. Und als ich dann an der Reihe war und er mein Maturazeugnis ansah und meine Geburtsdaten überprüfte, dann sagte er, der 13. Mai ist ein schöner Tag. Auf das hin habe ich geantwortet, ja, da habe ich Geburtstag. Und dann sagte er lächelnd mit seiner Pfeife im Mund zu mir, ja, auch ich habe am 13. Mai Geburtstag. Und dieser 13. Mai sollte eine sehr schöne, langer, persönlicher Werdegang werden, unterstützt von Werner über seine ganze Zeit als Ordinarius und ich auf diesem Weg meine Ausbildung zum Facharzt für Anatomie und als einen fixen Baustein im Kader, aus der Kaderschmiede der Anatomen, unter denen auch Reinhard Putz, einer meiner verdienten Lehrer, war, genauso wie Herbert Maurer, Sepp Beusel. Und auch über die Kongresse, natürlich über die alpenländische Anatomentreffen auch und die internationalen Tagungen, ich Fuß fassen durfte in dieser großen familiären Welt der Anatomen. Nun, 1971, dieser überfüllte Hörsaal, führt mich in das Jahr 1989. 1989 zur 300-Jahr-Feier des Institutes, 100 Jahre Institut als Gebäude und 60 Jahre Werner Platzer. Und glaube, er hat sich an diesem Festtag und in diesem Festkongress gar nicht die Gedanken daran gehabt, dass 1991 ein verspätetes Geburtstagsgeschenk ihn ereilen sollte in Form eines mumifizierten Findelkindes, das auf eine Leihvaterschaft bzw. eine Familie suchte und hier nun in seinem letzten Arbeitsjahrzehnt noch einmal die Karten neu gemischt werden. Diese Braincloud von Werner Platzer zeigt sein Opus im Rahmen der Anatomie mit seinen vielen Schwerpunkten, die er wissenschaftlich bearbeitet hat. Und unter anderem auch hier den Eismann. Und wenn wir von dieser Sensationsfund am Haus La Bioche am 19. September 1991 von einem deutschen Ehepaar aus Nürnberg gefunden wurde, nun überblenden, dann ist in diesem Zusammenhang für mich immer noch die Akte Eismann, eigentlich eine Akte XY, ungelöst. Man könnte ihn im wahrsten Sinne des Wortes als einen Cold Case bezeichnen, der permanent aufgerollt und aufgearbeitet wird. Ich habe bewusst hier die Namen hergeschrieben, die so im Umlauf waren. Der Ötzi, ja, der Ötztal war ja nicht weit weg, der Schnalsee, der Schnalstal ist nicht weit weg. Der Amerikaner Frozen Fritz Eismann in Deutschland klingt auch etwas komisch im ersten Moment. Der richtige Name ist ja der Mann vom Haus La Bioche oder vom Thiesenjoch. Und Werner Platz hat auch immer darauf bestanden, statt diesen Nicknames wie Ötzi oder Schnalsee tatsächlich vom Eismann zu sprechen, als eine wertfreie Interpretation und war eigentlich auch ein Gegner einer Kommerzialisierung, was den Eismann betrifft, und hat immer ethisch einen hohen Respekt vor der Gletschermumie gehabt. Nun, wenn wir in die Zeittafel 1991 eintauchen, dann ist am 19.09.91, es ist ein Palindrom, wenn Sie das genau lesen, 1991, das kann man von vorne und hinten gleich lesen, und ein sogenanntes Mysterium unter Fragezeichen oder Anführungszeichen. Unter schwierigen Bedingungen wurde die Mumie ja am 23. September dann geborgen, sehr oft diskutiert, ob hier sehr viele Bergeartefakte entstanden sind, die wir heute streng negieren müssen und damit auch den Gerichtsmediziner Professor Rainer Henn in seiner Form rehabilitieren müssen. Es wusste zu diesem Zeitpunkt niemand, wie eigentlich wertvoll dieser Mumienfund vom Haus La Bioche darstellt. Nun kam es am 24. September 1991 am Vormittag zur ersten Begegnung mit der Mumie, indem die paläoanatomische Arbeitsgruppe, die Platzer 1983 bereits installiert hatte, die Archäologen in Osteologie, Anthropometrie ausgebildet hatte und damit auch sehr viele interdisziplinäre Kooperationen mit der Gerichtsmedizin, den archäologischen Disziplinen hatten und dementsprechend auch immer wiederum von den Gerichtsmedizinern um Rat und Begutachtung von Skelettfunden beigezogen worden sind, dass Rainer Henn, Professor Gaber, meine Wenigkeit, Professor Spindler als ein schon sehr aufgeregter Archäologe aufgrund der Beifunde, die beim Eismann gefunden worden sind, dann hier visitierten und in der gesamten Situation der Sensationsfund auf einmal international Furore machte binnen eines Tages und der Medienrummel rund um das Institut ausbrach. Henn bat die paläoanatomische Arbeitsgruppe, die Mumie so rasch wie möglich aus seinen Obduktionssälen auf das Institut für Anatomie zu bringen und der Mumie, die nach der Bergung, der Auftauung im Seziersaal stark gelitten hat, wiederum eine entsprechende Refreshung zukommen zu lassen, beziehungsweise dementsprechend auch wiederum eine Kühlung zukommen zu lassen. Gott sei Dank war Werner Platzer damals schon so weitsichtig, dass das Institut für Anatomie angeschlossen war über ein Tunnelsystem an das Klinikum und damit wir dann unterirdisch den Mumienfund zu uns auf das Institut brachten. Am 25. September 1991 brach eine neue Ära im Institut an. Die Mumie wurde zur Chefsache. Platzer agierte, wie jeder ihn kannte und kennt, im Nachhinein mit seinen Strategien, mit einem aus dem Ärmel gezauberten Masterplan, der strategisch genau darauf hinzielte, sofort das Richtige an der Mumie zu unternehmen, Untersuchungen zu starten, weil ja die Situation um die Mumie, angefangen vom Grenzverlauf, gehört er zu Österreich, gehört er zu Italien, gehört er Nordtirol, gehört er Südtirol, ganz heikel waren und er auf mehreren Bällen, könnte man sagen, parallel tanzte, einerseits die Sorge um den Eismann, andererseits aber auch alles nach außen hin medial im Griff zu haben und dementsprechend auch medial präsent zu werden. Es war sicherlich für ihn eine Sternstunde, wie für alle für uns, die an diesem Eismann-Projekt mitarbeiten durften und konnten, denn es war natürlich eine überdimensionale Belastung neben dem Routinebetrieb in der Curricularen, aber auch in der wissenschaftlichen Ebene, in der Verwaltung, auch noch den Eismann im Sinne eines öffentlichen Auftrages, die Mumie zu erhalten und zu bewahren für spätere Untersuchungen, dementsprechend eine Herausforderung an alle. In denen war er das Schiff, der Turm in der Brandung, der Kapitän, der Lokführer auf dem Unternehmen Eismann. Ich wurde beauftragt, die Protokollbücher von 1991 bis zur Überführung 1998 über die Mumie exakt zu führen. Sie sehen da an einigen Eintragungen, was sich da alles dementsprechend am 24. und 25. September abgespielt hat. Ergänzungsprotokolle, Memo-Protokolle zu den einzelnen wichtigen ersten Schritten, die hier durchgeführt worden sind. Die erste Maßnahme führte wiederum zu einem Kollegen, nämlich zu Dieter Zornetten. Das institutseigene CD war leider zu schwach, beziehungsweise stürzte gerade ab, als man mit dem Eismann Untersuchungen in unserem Institut beginnen wollte. Und es wurde sofort ein Termin freigeschaufelt, auf dem die Mumie dann dementsprechend untersucht wurde im Computertomograph. Konventionelle Röntgenaufnahmen und so weiter angefertigt wurden und parallel dazu dann in der Nachtschicht auch noch ein Panorama-Röntgen der Mumie durchgeführt worden ist, um den Zahnstatus zu erheben. Im Vordergrund stand natürlich das Erhalten der Mumie. Dementsprechend waren wir natürlich darauf angewiesen, so rasch wie möglich die Mumie wiederum in gletscherähnliche Bedingungen zurückzuführen. Und mit einem einfachen Know-how, das vor allem Kollege Gaber mitentwickelt hat, die Mumie in ein entsprechendes, feuchtes, steriles Tuch zu wickeln, mit Eisfolien zu umgeben, abzupuffern und in einer Kühlung bei empirisch von den Glaziologen uns weitergereichte Daten, minus 6 Grad Celsius bei einer Luftfeuchte von 98%, die Gletschersituation zu simulieren und damit den Eismann wiederum auf diese Situation, in der er über 5000 Jahre gelegen war, wieder zurückzuführen. Sie sehen da zwei Aufnahmen bei einer der ersten Visitationen, bei denen Werner Platzer immer anwesend war und sich über den Zustand der Mumie genauest in Kenntnis setzte. Damit wurde der 25. September 1991 auch zum sogenannten Happy Birthday und Sie sehen da eine Aufnahme, wie gerade zärtlich von uns genannt in der Wickelstunde, in einer Controlling, der Eismann wieder frisch gebettet, gewindelt, gewickelt wurde. Die Entwicklung der Kältekonservierung, die Probenentnahme zur Altersbestimmung, die bereits erwähnten radiologischen Untersuchungen der Ganzkörper-CT Thoraxröntgen und das Panoramaröntgen von Seiten des Zahnstatus waren die ersten wichtigen Faktendaten, die es zu bestimmen gab. Denn man wusste ja wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht, wird der Eismann eventuell sogar ein Ladenhüter für unser Institut oder geht es in Richtung der geplanten Ausstellungsvariante, wie sie von Seiten der Südtiroler vorgeschlagen worden ist. Bei der Probenentnahme zur Altersbestimmung hielt sich Werner Platzer sehr bedeckt. Er ließ es geschehen, denn Professor Henn, der Gerichtsmediziner, bestand darauf, dass er die Mumie nur dann mit den Beifunden in Einklang bringen kann, wenn er das historische Alter auf 1:1 abgleichen kann. Und Gaber und ich wurden beauftragt, in einer ganz geheimen Aktion die entnommenen Proben aus dem verletzten Gesäßbereich, Weichteil und Knochenelemente in einer Mission nach Oxford und nach Zürich zu bringen. Und da war es dann im Jänner dann bereits bekannt, dass der Eismann das historische Alter von 5300 Jahren aus dem Neolithikum in die beginnende Kupferzeit zu datieren ist. Hier noch einmal ein Blick auf die entwickelten Kühlzellen. Hier war Platzer relativ rasch. Wir mussten ja auch unsere eigenen Kühlzellen primär hernehmen. Und damit war natürlich auch unser Problem, dass Präparat einginge, dementsprechend rasch konserviert werden mussten und wir selber dann keine Kühlzellen mehr hatten. Und Werner ist es sofort gelungen, dann in seinem Netzwerk und in seinen Kontakten auch zum Ministerium so rasch wie möglich dem Eismann eine Eismann-Suite zukommen zu lassen, das kleine Zuhause, eine eigene Zellenkonstruktion, die dann elektronisch überwacht und seit diesem Zeitpunkt dann Platzer, Gaber, Künzel als die drei Leibärzte des Eismannes, als Ötzi-Docs, wie wir zärtlich dann bezeichnet worden sind, gekoppelt mit Pager-System, permanent rund um die Uhr erreichbar. Jede Störung im Bereich der Kühlanlage wurde registriert bzw. an uns weitergeleitet. Es gab auch einige Fehleinsätze, aber es ist das Ganze eigentlich sehr günstig und harmonisch abgelaufen, wenn auch natürlich wir teilweise an den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit waren und gelegentlich auch, wie Reinhard Butz gesagt hat, nicht immer gleicher Meinung waren, egal ob es die Konservierung betrifft oder Probenentnahmen, bakteriologische Abstriche an der Mumie vorzunehmen. Er wollte über alles richtigerweise als Chef informiert sein und er war auch nach außen hin der entsprechende Sprecher, was die Eismann-Geschichten betrifft. Für Untersuchungen wurde dann der Eismann immer wieder aus seinen Zellen herausgenommen und in dieser sterilen Untersuchungsbox auch dementsprechend untersucht. Das Thoraxröntgen, das Sie hier sehen, ist die Erstaufnahme und sie zeigt hier auf der linken Seite infraklavikulär eine Verschattung, die von einigen auch erkannt wurde, als ein Infiltrat gedeutet wurde, aber, und das ist vielleicht die kleine Niederlage, Werner Platz hat darüber im Nachfeld nie viel gesprochen, auch mit uns eigentlich nie mehr viel darüber diskutiert, dass erst 10 Jahre nach diesem ersten Röntgenbild, des Thoraxröntgen, von einem Südtiroler Radiologenteam dieses Infiltrat als eine Pfeilspitzenverletzung in der linken Achselregion erkannt wurde. Hier das CT dazu, das dementsprechend hier den Eintritt der Pfeilspitze auch zeigt. Hier ist in einem Hämatom nahe dem neurovaskulären Gefäßbündel, hier die Pfeilspitze in einem 1:1 Modell und von mir dann bearbeitet in Erforschung des Schusskanales vor einigen Jahren hier zu sehen, die Pfeilspitze hineinmontiert in einen Leibeschnitt zur Verifizierung der Lage zum neurovaskulären Bündel. Es hat sicherlich der Reputation aller Verdienste der Innsbrucker Teams im Hinblick auf dieses als Desaster sogar bezeichnet worden ist, lächerlich gemacht worden sind, dass man das nicht erkannt hätte. Das Schädelprofil, das Schädelröntgen, was erstellt worden ist, das Panoramaröntgen, organisatorisch alles innerhalb weniger Stunden, Tage abgewickelt und dementsprechend dann auch ausgewertet in die entsprechenden Pathologien wie dem Trema, Diastema beziehungsweise auch dem Kariesbefall, der sich im Bereich einiger Zähne befunden hat. Daraus die Rekonstruktion des Eismannes, Schädelrekonstruktion, die stereolithografischen Schädelmodelle, die heute eigentlich aus der Medizin gar nicht mehr wegzudenken sind im kraniochirurgischen Prozedere, im präoperativen Management, eine innovative Technik, die eigentlich auf den Eismann zurückgeht und heute im Sinne einer Anwendung am Patienten erfolgen kann. Es erleichterte damit aber auch die anthropologischen Studien am Eismann, da die Mumie damit nicht exponiert werden musste und am Schädelmodell die entsprechenden Vermessungen durchgeführt werden konnten. Die am Körper gefundenen, zuerst als Strichmarken, Kreuzmarken definierten Bemalungen konnten dann als entsprechende Skarifizierungen von einer Arbeitsgruppe Ottmar Gaber, Schöffold, Thorsten und meiner Wenigkeit erstellt werden und sind Hinweis auf schamanistische Schmerztherapien im Bereich des Bewegungsapparates im Rahmen von Überlastungen bei Spondylopathien und an den Extremitäten, Gelenken und den stark belasteten Muskelsehnenapparat. Auch da ein sehr interessantes Kreuz an der Innenseite des rechten Kniegelenkes, genau der Triggerschmerzpunkt, wo der Meniskusschmerz bzw. der mediale Bandschmerz sich projiziert. Gaber hat dann unter Auftrag von Werner Platzer im Rahmen einer Röntgenstudie und vergleichenden Osteonenzählung an Knochenfeinschliffen aus Humerus und Femur die Altersbestimmung durchgeführt und dementsprechend auf ein durchschnittliches erreichtes Lebensalter von ca. 45 Jahren die Zählung dann das Ergebnis erfolgt. 1994 entschied man sich nicht nur den Eismann zu pflegen, zu wickeln, zu erhalten, sondern auch in das Innere des Eismannes zu gehen und dementsprechend hier mit Spezialoptiken und Instrumenten endoskopisch nun aus dem Körperinneren des Eismannes Proben zu entnehmen. 1994 deswegen, man hat bis dato zugewartet, ob der Fund in Nordtirol bleibt und wie lang sich noch die musealen Arbeiten in Bozen ziehen. Und dementsprechend hat es geheißen, es wird noch 97, 98 werden, wenn überhaupt. Und Platzer hat dann durchgesetzt, man sollte doch jetzt einmal in das Körperinnere hineingehen. Und hier haben wir dann gemeinsam mit den computertomografischen Aufnahmen, die uns zur Verfügung standen, erstmalig auch navigierte Techniken entwickelt. Auch hier war Platzer begeisterungsfähig, führend, indem er mich beauftragte, ich möge mir Überlegungen anstellen, mit welchen Instrumenten, wie strategisch könnten wir an die Leber, an das Herz, an die Lunge etc. herangehen. Und daraufhin wurden dann endoskopische Probenentnahmen in Milligrammproben in etwa, glaube 40 verschiedene Sitzungen bis 1998 durchgeführt. Eine der ersten war dann die Thorakoskopie, die Professor Bodner in Innsbruck geleitet hat. Die histologischen Untersuchungen der Proben wurden an unserem Institut im Rahmen des Institutes für Embryologie, Histologie von Professor Klima, auch dementsprechend immer vor der Weitergabe an die einzelnen Wissenschaftlergruppen, die ihr Interesse an Proben angemeldet haben, dann auch übergeben. Sie sehen da eine sehr tolle Färbung in der Myelinscheide des Nervus femoralis aus der verletzten Stelle, die sich im linken Oberschenkelbereich befindet. Auch hier eine Probenübernahme von Professor Kühnel, der entsprechend mit kodierten, versehenen Proben dann nach Lübeck wiederum zu weiteren Untersuchungen mit diesen Proben reiste. Die oberen Atemwege, endoskopische Untersuchung von Professor Dungfahrt, navigiert, die Navigationstechniken, die heute gang und gäbe sind in verschiedenen operativen Fächern, wurden hier zum ersten Mal exerziert. Und auch hier bewies Platzer den innovativen Charakter und den Trend. Hier ein Beispiel der Thorakoskopie mit Blick auf die Lunge, rechtzeitig das Zwerchfell und durch eine Stichinzision des Zwerchfelles einen Blick auf die gelbe, amorphelige, bröckelige Masse der Leber. Hier noch einmal ein Blick auf die antrakotisch geschrumpfte Lunge und hier in diesem Bereich auf die Vasa pericardiaca im Rahmen der Kardioskopie. CT-Untersuchungen führten uns dann auch navigiert an die Verdauungsorgane heran im Sinne einer Mini-Laparotomie im Bereich des Oberbauches. Die Probenanalysen ergaben unter den entsprechenden Pollenanalysen und Ergebnissen aber auch den Hinweis auf den parasitären Befall durch den Peitschenwurm von Professor Asböck in einer Kooperationsachse gemacht. Ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, Trixi, dass du mit Professor Bebel zusammen auch die DNA-Studien in ersten Phase herangetrieben hast. Und man muss sich in dieser ganzen Situation eines klar sein, heute reden wir über viele Sachen in Nanotechniken, in Techniken, die vor 25 Jahren undenkbar waren. Das heißt, wir haben damals bereits Pionierarbeiten mit Materialien oder mit Techniken gemacht, die heute innovativen Charakter darstellen. Dementsprechend haben wir auch sicherheitshalber von der Numie eine fotogrammetrische Aufnahme anfertigen lassen, eine Art Landkarte, Oberflächenstruktur. Und ich bin stolz darauf, dass wir daraus bereits einen, wenn nicht vollständigen Eismann rekonstruieren konnten, der aber nie zur Ausstellung gekommen ist. Heutzutage gibt es bereits 2 bzw. 3 Eismann-Modelle, die international auf Reise für Ausstellungen geschickt werden können. Aber das war das Modell aus dem Jahr 1996 von einer Innsbrucker Arbeitsgruppe angefertigt. 1998 sollte dann am 16.01. die Überführung nach Bozen erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt war Werner Platzer bereits emeritiert, war aber in die Geschicke des Eismannes über das Eismann-Institut, das Institut für Alpine Vorzeit etc. alles eingebunden und dementsprechend auch hier die Protokolleintragungen für die Überführung, die eigentlich hätte sollen ganz top secret mit einem Hubschrauber fast ein Nachtflug von Innsbruck nach Bozen erfolgen, aber es wollte natürlich so sein, dass auch die Südtiroler ihr Medienspektakel haben wollten. Ich kann mich noch an die Unterredung zwischen Landeshauptmann Bartl, dem Nordtiroler Landeshauptmann und dem Landeshauptmann von Südtirol, Thunwalder, erinnern, bei uns in der Bibliothek, bei einem Tiroler Rötel, gerade dass nicht die Karten auf dem Tisch gelegen sind und geschnapst oder gewattet wurde und der Landeshauptmann von Südtirol gesagt hat, ins Kärter ist seit unsere Alma Mater, unsere Landesuniversität, kümmert sich gut um ihn, schaut ein bisschen auf ihn, dort ein wenig forschen und nachher, wenn wir das Museum haben, dann holen wir ihn. Und so war es dann auch und in diesem Medienspektakel hielt sich Platzer sehr zurück. Was die Öffentlichkeitsarbeit aber betraf, war Werner Platzer auch ein Medienstar. Er sonnte sich gerne bei den TVs, die Schlange standen, aber er gab Interviews, die wirklich so auch in seinen Antworten formuliert waren, dass man sie auch nicht beschneiden konnte. Das heißt, jedes Wort saß, jeder Satz saß, sodass man nicht aus seinen Sätzen heraus irgendwelche Fehlmeldungen oder wie heute würde man sagen Fake News produzieren konnte. Es gab Verträge mit dem Spiegel TV, dem RTL, der BBC London. Ein Fernsehanstalt hatte sich mit ihm verdorben, das war der ORF, der in einer der ersten Sendungen über den Eismann im Club 2, bei dem auch der Archäologe Professor Spindler nicht gerade die klügste Figur gemacht hat und die glücklichste Figur gemacht hat, die Originalvideobänder, die Herbert Maurer bei allen Visitationen, die im Institut stattfanden und vor allem auch nach der Bergesituation und die ersten Tage bei uns im Institut, der ORF tatsächlich gefälscht hat und mit einem Grau-Blau-Filter überlegt hat und dabei die Mumie schlecht aussah. Dementsprechend war Innsbruck da in Misskredit geraten und der italienische Kommissär, der das Ganze überwachte, wollte die Mumie schon von Österreich nach Rom abziehen. Und dann war es die doch diplomatische Ader von Werner Platzer, die Kontakte zwischen Nord- und Südtirol und das Ministerium, das Außenamt, so weit zu schärfen, dass es möglich war, die Mumie in der Region zu halten. Sie ist nach Südtirol gegangen, Nordtirol hat seine Swarovski-Welten, Südtirol hat seine Ötzi-Welt. Hier sehen wir Werner Platzer und Gaber und Professor Smekal als damaliger Rektor der Leopold-Franzens-Universität bei der Vertragsunterzeichnung der Übergabepapiere der Mumie an die Südtiroler Landesregierung und an das Südtiroler Kulturamt. Und dann begann der letzte Transport von Innsbruck nach Bozen. Professor Gaber und ich dann im Geleitschutz über die Grenze nach Bozen als der letzte Abschied. Werner Platzer hier beschützt von einem Hochsicherheitskorridor, denn es waren auch Drohungen gegen unser Institut, auch gegen die Person Werner Platzer, von radikalen Randgruppen ausgesprochen worden, die man wirklich auch ernst nehmen musste. Und so wurde der Eismann dann unter großem Trubel, interessanterweise, in Bozen empfangen, von Gaber und mir dann in sein neues Zuhause umgebettet. So die Rekonstruktionen des Eismannes, hier eher die italophile Version Nummer 1, hier die eher korpulentere Darstellung, die, wenn man dem eine Eismann noch eine blaue Schürze überzieht und das Südtiroler Hirtl aufsetzt, dann hätte man es wirklich mit einem Südtiroler Weinbauern zu tun. Vielleicht wollte man das bewusst auch in diese Rekonstruktion einfließen lassen. Werner Platzer hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen über den Eismann verfasst, genauso wie sein ganzes Team, Gaber und meine Wenigkeit. Er ist Mitherausgeber des dreibändigen Werkes Der Mann im Eis. Der erste Band ist noch als Eigenband in der Leopold-Franzens-Universität erschienen, Der Mann im Eis 2 und 3. Leider ist der medizinische Band 4 nie erschienen. Was mich für ihn persönlich freut, ist, dass er für sein Opus und seine Umsicht und Sorge um diese Mumie, die sich dem Institut über die goldene Krone in der internationalen Fachwelt, doch ein renommiertes Institut gewesen, eine gewisse Platinisierung in seinen letzten beruflichen Jahren bescherte. Sie sehen da die ganzen Teams und wissenschaftlichen Kooperationspartner unserer medizinischen Fakultät, der damaligen, der Kooperationen mit den anderen Teams. Ich möchte sie nur schlaglichtartig hier erwähnen. Die Teams in der Kooperation mit Südtirol, die Firmen, alles, was hier an Pionierleistungen erbracht worden ist, in einer Zeittafel, gestartet 1991 bis zur Überführung 1998. Und damit bleibt diese Mumie der Welt erhalten, lässt Forschungen auch pro futuro zu und ist, und das war Platzer sehr wichtig, in der Ausstellungsvariante nach langen Diskussionen im Rahmen der ethischen Ansiedelung einer Exposition der Mumie gegenüber einer Ausstellungsvariante wirklich so gebettet und in diesem Art Gedächtnisraum, könnte man fast sagen, im Eismann-Museum in Bozen zu besichtigen. Für mich ist es natürlich genauso ein Teil meiner Lebensgeschichte, meiner Familiengeschichte geworden, mit dem Eismann auf Du und Du gewesen zu sein. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal, neige meinen ehrfürchtig vor meinem verdienten Lehrer, Chef, Mentor und in den letzten Jahren spürbar immer mehr über den 13. Mai hinaus verbunden, ein väterlicher Freund, Werner Platzer. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.